meine Lieben, es ist der Hammer, bist du da. Mein Name ist Hans-Jörg Stadelmann, wir sind in dieser Serie «Hagei, das Buch». Wir hatten jetzt zweimal eine wunderschöne Pause gehabt. Oder zwei Pausen und es war wunderschön gewesen, sagen wir es so. Einmal haben wir geheiratet und einmal haben wir ein Gebetsmorgen. 1. Korinther 14, 26, NOP, Night of Proclamation, aber eben am Morgen mal. Und jetzt geht es weiter in der Serie und das Thema ist «Alles zu seiner Zeit». Alles zu seiner Zeit. Das erinnert einem doch ganz spontan an Prediger, oder? Die das Buch kennen. Und er sagt, alles hat eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Leben, eine Zeit zum Weinen, eine Zeit zum Geborensein, eine Zeit zum Reichsein, eine Zeit zum Armsein. Alles hat seine Zeit. Und Timing ist bei Gott etwas mega Wichtiges. Wenn du möchtest erfolgreich sein im Leben, das hat jetzt gar nichts mit Gott zu tun. Wenn du einfach willst, erfolgreich sein im Leben, dann ist Timing etwas vom Wichtigsten. Dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, mit der richtigen Einstellung. Und bei Gott ist das nicht anders. Er leitet sehr oft ein und sagt, als die Zeit erfüllt war. Und dann ist etwas passiert. Und Gott hat auch einen Zeitplan für dein Leben. Er hat das Timing. Und das ist dein ganz grosser Segen, wenn du in Gottes Timing laufst. Wenn du in seiner Agenda, in seinem Zeitplan unterwegs bist. Und über das wollen wir heute Morgen reden. Das wollen wir anschauen, anhand vom Hagei, was denn das bedeutet. Das einfachste Beispiel, dass Gottes Timing einen riesen Segen auslöst, ist eine funktionierende Ehe. Also eine funktionierende Ehe, das klingt jetzt so technisch. Sag mal, eine wunderschöne Ehe. Halleluja. Der Himmel auf Erden. Einfach das, was sich Gott gedacht hat. Wenn Mann und Frau sich finden, eins werden, dürfen Familie gründen. Körper, Geist und Seele in Einheit und Freude zusammen sind. Halleluja. Ja, das ist ein grosser Segen. Aber wie passiert denn das überhaupt? Also wenn ich jetzt zurückdenke, an dem Moment, wo ich da nicht das erste Mal gesehen habe, das war Gottes Agenda. Ich sage immer, was ich den Hammer finde bei Anita ist, dass es, glaube ich, 3,5 Milliarden Menschen gibt, Männer gibt auf dieser Welt oder so. 3,5 Milliarden, das schätze ich jetzt einmal. Und sie hat genau mich ausgewählt. Was für ein Segen. Aber das setzt voraus, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, mit der richtigen Einstellung. Stell dir vor, ich wäre in dieser Zeit irgendwo verhangen gewesen, in irgendwelche Sachen, die mich abgelenkt hätten von Gott. Oder noch schlimmer, ich hätte mich an einer falschen Frau angehängt und wäre gar nicht frei gewesen. Und ich wäre in dem gleichen Raum inne, damals, jetzt etwa 28 Jahre zurückgeblendet, und ich hätte sie nicht gesehen. Weil ich wäre nicht bereit gewesen, weil ich in meiner eigenen Agenda unterwegs gewesen wäre. Und so ist Erfolg im Leben, Segen im Leben, hat extrem viel mit dem richtigen Timing zu tun. Halleluja. Und ja, beten wir wirklich, dass Gott uns allen seine Agenda nochmal richtig aufs Herz legt. Dass wenn du heute Morgen gerne da aus dem Celebration Room rausläufst, wieder in die Stadt rausgehst, heimgehst, weitergehst, ist mein grosses Gebet, dass der Heilige Geist dir geredet hat und du weißt, was ist seine Agenda. Und du weißt auch, ob du etwas musst ändern musst, zum zurückkommen in seine Timing-Agenda oder ob du einfach weitergehen sollst, weil alles genau richtig ist und du kannst den Herrn loben. Ja, und das bitte ich jetzt, Heiliger Geist, dass du nicht nur heilst in dieser Zeit, nicht nur in der Tiefe wirkst und wiederherstellst, dass du nicht nur berufst, sondern dass du uns auch korrigierst, wo nötig, und dass du uns ganz ein klares Bild gibst von dem, was du für uns vorbereitet hast und vor allem von dem, was unser nächster Schritt ist. Wirk, du Heiliger Geist. Wir danken dir jetzt schon. Wir sind da, wir sind so angewiesen auf dich. Es geht nur um dich. Ja, weil du bist Stellvertreter von Jesus. Du bist genau wie er. Und du bist jetzt mitten unter uns. Wir danken dir von Herzen. Red du, wirk du. Auch bei unseren Online-Hörern, überall wo sie sind. Lass die Botschaft ins Herz fallen. Lass uns deine Stimme hören. Amen. Wir haben das letzte Mal, wo wir dran waren, über den Herr der Herrscharen geredet. Das muss ich mich noch korrigieren. Ich sage immer Herrscharen. Das heisst natürlich Heerscharen. Bin ich oftmals jetzt darauf aufmerksam gemacht worden. Der Herr der Heerscharen, weil es eben ein ganzes Heer ist, wo er da ein Kommando drüber hat. Und ich habe einfach die Folie nochmal angeschaut und ich will es nochmal in Erinnerung rufen. Gott, Vater, steht über alle Mächte und Gewalten. und auf seinen Befehl hören die Engel. Und es sind gigantisch viele Engel. Und die Engel werden in der Bibel Wind- und Feuerflammen genannt. Der Elisa hat am Himmel die feurigen Kampfwagen gesehen, Gottes, wo er bedroht worden ist vom König, der ihn gesucht hat. Und hat wollte töten und er hat keine Angst gehabt. Er hat gesagt, schau, die auf unserer Seite sind, sind viel mehr. Weil er den Blick gehabt hat in die unsichtbare Welt. Und wir haben auch vorher gehört, wie die Engel da sind. Und wenn wir es sehen und spüren, wahrnehmen, gibt das enorme Power rein. Halleluja. Ja, es gibt auch Schutzengel. Gott hat seinen Engel anbefohlen, mit dir Schritt und Tritt unterwegs zu sein. Schritt und Tritt. Es gibt doch die schöne Geschichte, wo der Petrus aus dem Gefängnis entlassen worden ist und kommt heim, steht in der Apostelgeschichte, geht zu seinen Leuten, klopft an die Türe, eine Magd macht auf und sieht den Petrus und fängt an zu schreien, schlägt die Türe an Petrus vor der Nase wieder zu, geht zu den anderen Jüngern zurück und sagt, hey, ein Engel ist da. Und warum ist das? Weil für den Juden war völlig klar, dass jeder Mensch hat einen Engel, der ihn begleitet. Und der sieht eben tupfgenau gleich aus wie du. Das ist eben der Hammer. Und darum hat die Magd gemeint, jetzt hätte sie den Schutzengel von Petrus gesehen. Weil der Petrus ist im Gefängnis. Sie hat es nicht für möglich gehalten, dass er freikommen ist. Und das ist mega. Das ist mega. Ja, auch Jesus auf dem Wasser war genau das Gleiche gewesen, oder? Sie haben natürlich gemeint, sie haben gesagt, hey, es Gespenst, oder? Sie haben gemeint, das ist jetzt der Engel von Jesus. Das war eine reale Person gewesen. Und so ist es. Ich weiss nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich kann mir das gut vorstellen. Wahrscheinlich ist er jetzt als ich würde jetzt mal sagen, ich sage es jetzt mal von mir, wahrscheinlich noch ein bisschen schöner, mein Engel. Und vielleicht auch noch ein bisschen grösser und ein bisschen stärker. Aber Gott sorgt für seine Kinder. Und das darfst du wissen, dass er über dir wacht. Genau. Und Jesus Christus hat Legionen von Engeln, hat er einfach können sagen bei seiner Verhaftung, kommt und befreie mich und sie werden kommen. Und das ist der Herr der Heerscharen. Und er ist da heute. Und ich danke dir, Herr der Heerscharen, dass du uns deinen Namen verraten hast, Jesus Christus, Jeshua, Amashiach. Und wir rufen deinen Namen auch heute Morgen an, dass du jetzt wirkst, dass du ausgehst und dass du deine himmlischen Heerscharen aussendest, auch denen, die sollen gerettet werden, denen, die sollen befreit werden, im Namen Jesus, an dem einen Tag, an dem heutigen Tag. Vater, bitte lass du sie ihr Werk vollbringen. Bitte wirk du, Heiliger Geist, weh du in unserem Land, weh du unter den Jüngern, weh du bei denen, die dich sollen kennenlernen, dass Söhne und Töchter zurückkommen an deinen Tisch. Amen. Halleluja. Yes, lass uns in Haggai eintauchen. Wie gesagt, alles in seiner Zeit. Es geht heute über den Segen Gottes und über das Timing von Gott. Der Kontext vom Haggai 1,16, wo wir hier lesen, 1,6. Müssen wir hier noch ein bisschen einrichten. Der Kontext von dem Bibelvers Haggai 1,2, wo es heißt: So spricht der Herr der Heerscharen, dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Der Kontext, wo der Haggai das Wort ihnen sagt, ist folgender: Das Volk Gottes ist seit 16 Jahren zurück im verheißenen Land. Der König Kyrus hat einen Erlass gegeben. Und rund 40 bis 50'000 Männer, sind nun aufgelistet, sind zurückgekommen mit dem Auftrag und den Ressourcen von Kyrus, den Tempel aufzubauen. Aber 16 Jahre später, wo der Haggai angefangen zu reden hat, ist die Arbeit eingeschlafen, der Tempel ist brachgelegen und jeder ist an seinem eigenen Geschäftchen angerannt. Das ist der Kontext. Und ich lese jetzt den ganzen Text, Haggai 1 bis Haggai 6. Was heisst, im zweiten Jahr des König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Schelaltiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. Und wir haben ja herausgefunden, dass der erste Tag vom sechsten Monat war, der 29. August, 620 vor Christus. Können wir also ganz genau eingrenzen. Und die Zahlen werden eine Rolle spielen. Indem wir den Haggai studieren, werden wir feststellen, dass sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert ist, weil das Volk Gottes tatsächlich gehört hat. Der Haggai hat das Wort am Statthalter, Serubabel, gesagt. Der Serubabel ist eben genau der Mann, der den ersten Zug angeführt hat und mit diesen 50'000 Mannen gelandet ist in Jerusalem. Und Jeschua ist der Hohepriester, also hat er eigentlich die drei mächtigen Männer, hat Gott da zusammen ins Boot gerufen. Der Haggai, der Prophet, der Serubabel, der Statthalter oder der König und der Jeschua, der Hohepriester. Oder der Priester besser gesagt. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Jetzt kommt Gott und sagt, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und das ist ein Ausspruch, der mehrmals kommt, dass Gott uns auffordert, dass wir aufmerksam auf unsere Wege achten, respektive dazumal das Volk Israel, gilt aber auch für dich und für mich. Und dann bringt Gott eine Beobachtung rein. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt, habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Du siehst, das ist eine tragische Situation, die das Volk dort hatte. Sie haben zwar in getäfelten Häusern gewohnt, das heisst in schönen Häusern. Also das war eigentlich der Deluxe. Ganz so schlecht ist es ihnen nicht gegangen, aber Segen haben sie wegen dem gleich nicht gehabt. Sie haben irgendwie zu wenig gehabt, um wirklich glücklich zu sein, aber sie haben irgendwo auch ein bisschen viel gehabt, um sich wirklich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Also Gott holt durch den Haggai die Stimmung im Volk ab und ist sehr, sehr enttäuscht, weil Gott sagt, hey Volk, warum kümmerst du dich um dein eigenes Haus? Eure Häuser sind zwar schön, aber der Segen ist nicht da. Und dann ermahnt Gott das Volk und sagt, hey, prüft eure Wege prüfen. Und er erklärt ihnen das Prinzip vom Segen und vom Erfolg, nämlich das richtige Timing zu haben. Dass man das Richtige zur richtigen Zeit macht. Gott ist sicher nicht dagegen, dass wir in einem Haus wohnen oder dass die Juden damals in einem Haus gewohnt haben, auch in einem schönen Haus, da hat er nichts dagegen. Er hat ihnen aber gesagt, hey, ihr habt zwei, drei Sachen vertauscht, Prioritäten stimmen nicht mehr in eurem Leben und darum habt ihr keinen Segen. Das ist eine krasse Sache und für mich gibt es immer ganz, ganz viele Parallelen vom Alten Testament zum Neuen Testament. Das Haus des Herrn, damals der Tempel, heute natürlich der grosse Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Geht hin, alle Völker, zu allen Völkern und machen sie zu Jüngern. Geht in alle Nationen, verkündet das Evangelium. Auch dieser Auftrag ist weitgehend brachgelegen. Und man fragt sich natürlich, was sind denn das für Leute gewesen, die sich vom Kurs abbringen lassen? Und das ist eben ganz spannend, wenn man die Leute ein bisschen genauer anschaut. Also das Volk Juda ist im Jahr 587 vor Christus für 70 Jahre verschleppt worden. Der Grund war, dass sie eben den Sabbat nicht gehalten haben. Das haben wir in der Einführung angeschaut, mega spannende Geschichte. Und sie sind für 70 Jahre nach Babylon gekommen. Jetzt aber in Babylon war es nicht so schlimm wie in Ägypten. Das Volk Gottes war schon mal versklavt 430 Jahre lang in Ägypten. Aber dort sind sie richtig gequält worden vom Pharao. Aber in Babylon war das anders. In Babylon haben sie die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Einige sind zu Regierungsbeamten aufgestiegen, etc. Wir haben die Geschichte von Daniel und seinen Freunden. Und der Jude, dem ist es eigentlich ganz gut gegangen in Babylon. Babylon war das absolute Handelszentrum. Das ist wirklich New York City, Zürich und Peking auf einen Schlag. Es war wirklich der Nabel der Welt damals. Und der Jude war dort und ihnen ist es gut gegangen. Sie sind zu Ansehen und Reichtum gekommen. Sie haben natürlich müssen am König dienen, aber in dem Maß, wie sie das gemacht haben, haben sie Freiheit gehabt und ihnen ist es gut gegangen. Aber natürlich haben sie immer einen Schmerz gehabt. Vielleicht kennst du das. Eigentlich ist dein Leben gut. Du schaust auf dein Leben und sagst, es stimmt eigentlich alles. Ich habe einen Job, ich habe eine Beziehung, ich habe Freunde, ich bin vielleicht sogar geheiratet, ich habe sogar genug Finanzen. Aber sie haben ein riesen Loch im Herz gehabt. Sie haben gespürt, etwas fehlt. Und natürlich hat ihnen der Tempel gefehlt. Der Tempel, der synonym ist für die Gegenwart von Gott. Ihre Identität, ihr Ein und Alles, ihre Jahwe, das Haus, wo Gott wohnt, wo sie haben können kommen und ihm arbeiten, ihm begegnen, das war zerstört gewesen. Aber ihnen ist es eigentlich gut gegangen. Interessanterweise hat Gott zum Kyros geredet, zum König Kyros, und hat ihm den Auftrag gegeben, dass er den Tempel wieder aufbauen lassen soll. Also ein persischer König hat Gottes Stimme gehört und hat folgendermaßen gehandelt. Da lese ich jetzt aus Esra. Die Freude daran haben, lesen doch das Buch Esra durch, die ersten paar Kapitel. Das ist eine grosse Parallele. Esra 1,2. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Das war tatsächlich so. Also, die gesamte damals bekannte Welt war in der König von Kyros. Der Kyros war aber jetzt nicht ein blutrünstiger Herrscher, der alle seine Untertanen über einen Kamm geschert hat und die niedergemacht hat, sondern er war der den Völkern möglichst viel Freiheit gegeben hat und eben auch ihre Kultur respektiert hat bis zu einem gewissen Mass. Und so war er ein grosser Herrscher. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Also, der König der Perser, der mächtigste Mann, der damals gelebt hat, der hat den Auftrag bekommen, jetzt musst du Gott am Schöpfer von Himmel und Erde, Jahwe, ein Haus bauen und bau das in Jerusalem. Ist das nicht der Hammer? Zeigt das nicht, dass Gott wirklich alles unter seiner Kontrolle hat? Und auch wenn du denkst, jetzt ist irgendwie alles ein bisschen verloren, jetzt liegt alles ein bisschen brach, sinnbildlich, der Tempel ist kaputt, ich bin in einem fremden Land, ich habe ein Loch im Herz und alles drum und dran. Du kannst sicher sein, dass Gott seine Hilfe schon gesendet hat. Er hat an Kyros den Auftrag gegeben und hat gesagt, bau den Tempel. Und er hat das Volk Israel mit allen Ressourcen ausgerüstet, das lese ich im Vers 6. Er gibt den Auftrag, dass die Familienhäupter ihre Leute, die wollen gehen, freiwillig, oder? Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, also sie mussten vom Geist Gottes berührt werden, um hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Und alle ihre Nachbarn stärkten ihnen die Hände mit silbernen und goldenen Geräten, mit Gütern und Vieh, Kleinodien, außerdem, was sie alles freiwillig gaben. Also haben sie es erst nicht freiwillig gegeben, aber sie haben es gegeben. Und der König Kyros gab die Geräte des Hauses des Herrn heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem weggenommen hat. Du siehst, der Kyros hat Israel hat die 40-50'000 Männer nicht mit leeren Händen zurückgeschickt, sondern erstens mal sind zwei Sachen müssen passieren. Der Kyros hat müssen von Gott hören, das hat er und hat den Auftrag gegeben. Zweitens, der Geist Gottes hat Männer müssen erwecken, damit sie bereit sind, aus dieser Situation in Babylon auszusteigen und zurückgehen auf Israel, ein Land, das brach liegt, ein Land, das Aufbauarbeit braucht, haben sie müssen bereit sein, ihrer Leidenschaft, ihrer Sehnsucht, Gott zu folgen und ihren vermeintlichen Reichtum hinter sich zu lassen. Du siehst, die 40'000 Männer, die gekommen sind, mit Mägd und Knecht, Frauen und Kindern, das war, sagen wir mal, vielleicht ein Tross vielleicht von 70'000 bis 120'000 Leuten, die sind nicht irgendwelche Leute gewesen, die schlechte Motivation hatten, sondern die sind hochmotiviert gekommen. Und die sind mit allen Ressourcen ausgerüstet gewesen und mit dem König seinem Auftrag höchstpersönlich. Ist das nicht der Hammer? Gleich doch eigentlich fast an einer Person, die ihr Leben Jesus Christus gibt, die sagt, ich lasse alles hinter mir, ich bin bereit, alles aufzugeben und ich folge meinem Jesus Christus nach, ich gebe alles für ihn. Siehst du die Parallele, die drin ist? Also die sind nicht irgendwelche Leute, die sich schnell ablenken lassen. sondern das war wirklich die Elite, das waren die, die unbedingt wollen, dass das Reich Gottes wächst und dass der Tempel wieder zustande kommt. Ja, dann fragt man sich jetzt natürlich, die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum sind sie dann vom Kurs abgekommen? Was ist denn passiert? Und auch da wieder können wir in Esra hineingehen, weil der Esra gibt uns da klare, gute Antworten. Die Leute sind angekommen in Israel und haben sich sofort als Werk gemacht und als allererstes haben sie den Brandopferaltar aufgebaut. Und da haben wir einfach wieder die Ordnung von Gott. Eigentlich sollten sie den Tempel bauen. Aber was ist denn das Wichtigste beim Tempel? Natürlich der Opferaltar. Weil auf dem Opferaltar wird Gott dient. Und wenn du dich daran erinnerst, die Ordnung von diesen drei Rückkehrwellen sind nämlich folgende. Der Haggai hat den Tempel aufgebaut. Der Esra hat die Gemeinschaft aufgebaut und die Tora eingeführt. Und der Nehemia hat die Stadtmauer gebaut. Du siehst das klare Muster immer von innen nach außen. Und auch der Tempel wird von innen nach außen aufgebaut. Sie haben zuallererst den Brandopferaltar aufgebaut und haben ein riesen Fest für Gott gefeiert, das Laubhüttenfest. Und natürlich war die Herrlichkeit von Gott da, die Motivation war mega hoch. Und dann, ein bisschen später, haben sie den Grundstein angefangen zu legen für den neuen Tempel, den sie bauen wollen. Und dann haben die Probleme schon angefangen. Es hat nämlich noch ein paar ältere Leute unter ihnen gehabt, die auch zurückgekommen sind und die haben den alten Tempel noch gekannt. Und jetzt haben die gesehen, wie sie das Fundament abmessen für den neuen Tempel. Und der war viel kleiner gewesen. Und somit haben die alten Leute sind in Tränen ausgebrochen. Und während die Jungen gejubelt haben, juhu, wir bauen einen Tempel, endlich, haben die sich noch an den alten Tempel haben erinnern und gesagt, nein, das ist ja schlimm, wenn du wüsstest, wie herrlich der alte Tempel war. Und jetzt bauen wir da so ein Brätzeli, das kommt nicht gut raus. Also da ist eigentlich von der ersten Sekunde an ist Entmutigung reingekommen. Und jetzt ist mega, mega wichtig, dass man die Öhrli spitzt. Denk daran, was sind das für Leute gewesen, die zurückgekommen sind, die die Last auf sich genommen haben, die ihren Reichtum hinter sich gelassen haben, die zum Teil ihre Familie hinter sich gelassen haben, die ihre Zukunft in Babylon hinter sich gelassen haben und gesagt haben, wir gehen in das Land und wir sind uns nicht schade, das Land aufzuforsten, den Tempel zu bauen, damit Gott wieder der hat. Das sind Menschen, die Gott von Herzen wollen dienen. Und jetzt fängt eine zermürbige Taktik an vom Feind. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, dass wenn Gott einen grossen Auftrag gibt, heisst es nicht, dass es wird ohne Schwierigkeiten ablaufen. Es heisst nicht unbedingt, dass jeder Auftrag von Gott mega viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Es gibt auch Sachen, die gehen ganz locker durch. Aber immer dann, wenn ein Auftrag da ist und Sachen das erste Mal gemacht werden, dann braucht das Pionier-Power, Pionierleistung, wie zum Beispiel der Tempelbau. Der war in einem Land, der Tempel, wo eigentlich ein Feindesland war. Und der Feind hat nicht wollen, dass der Tempel gebaut wird. Und er hat sich aufgemacht. Und er hat durch Menschen, wie er das immer macht, angefangen, Diener Gottes zu zermürben. Es ist selten so, dass ein Dämon auftaucht oder ein Dämon auf dem Dach rumläuft, wie wir es gehört haben vorher, und dich zermürbt. Zermürbung kommt in dein Leben durch andere Menschen. Und du merkst es dann nicht einmal. Du merkst gar nicht, dass eigentlich Satan dahinter steckt. Und dass er Menschen, ohne dass sie das merken, braucht dazu, um dich vielleicht zu entmutigen und deinen Glauben zu rauben. Weil du denkst, ja, der Teufel, das ist eine hässliche Fratze. Aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächtigen, die Welt regieren. Aber die Mächtigen, der Fürst dieser Welt, der operiert durch Menschen. Und so war es eben auch dort gewesen. Zuerst die alten Leute, die haben nichts Böses gedacht, wo sie anfangen zu heulen haben. Aber der Feind hat sie gebraucht, um die jungen Leute zu demotivieren. Zu sagen, okay, also das, was wir machen, ist es das wirklich wert, dass wir das aufgeben? Unser schönes Zuhause in Babylon? Wenn ich jetzt die alten Leute höre weinen, wie schlimm das ist, was wir da machen. Weißt du, das sind so feine Nadelstiche, die gekommen sind. Aber das hat die natürlich nicht davon abgehalten. Aber es ist weitergegangen, die Zermürbungstaktik ist weitergegangen. Und die nächste Stufe war dann, dass es ein Mischvolk dort hatte. Und das sind die sogenannten Samariter. Kennen die Samariter? Jesus redet auch davon. Und Samariter ist das Volk, oder sind das Volk, das damals, wo Assyrien angegriffen hat und Israel deportiert hat, die konnten dort bleiben. Respektive, sie sind nachher wieder zurückgebracht worden vom König von Assyrien. Und die hatten so eine Mischreligion gehabt. Einerseits haben sie Jahwe noch gekannt, haben ihn angebetet, aber gleichzeitig haben sie Götter von den fremden Völkern reingenommen. Also sie haben eigentlich so alles ist möglich Religion gehabt. Und die haben eben auch mithelfen beim Tempelbau. Und haben gesagt, hey, wir bieten euch die Hilfe jetzt endlich, das ist doch auch unser Gott und so weiter. Aber der Zerubabel hat gesagt, nein, ich könnt ihr nicht, ihr müsst zuerst all anderen Götter verlassen, bevor ihr uns helfen könnt. Durch das sind die wieder so frustriert gewesen, dass die angefangen haben, mit allen Kräften gegen den Tempelbau zu arbeiten. Sie haben sogar Brief zurückgeschickt auf Persien, damit die Sache gestoppt würde. Aber Gott sei Dank, und das ist eine andere Geschichte, könnt ihr im Esra 6 lesen, hat sich der König, der Herrscher von Persien, nicht beeindrucken lassen. Aber der Plan vom Feind ist aufgegangen. Und nach 16 Jahren hast du eben die Situation, dass die ehemaligen Rückkehrer, die top motiviert waren, die ausgezogen sind mit wehenden Fahnen, haben gesagt, wir richten es, wir gehen, wir steigen ein für den Herr, dass genau diese Leute zermürbt am Boden waren. Und sie haben dann angefangen, ihre eigenen Häuser zu bauen. Ihre getäfelten Häuser. Und jetzt lese ich nochmal den Text aus dem Haggai mit dem Hintergrund. Macht das vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn? So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Was ich mega spannend finde, ist, das Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen. Die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Also sie sagen nicht, es interessiert uns nicht. Sie sagen nicht jetzig. Weil sie haben gedacht, wir haben es probiert, aber der Widerstand ist zu gross. Und wir brauchen mehr Ressourcen. Die sind nachher auch gekommen. Aber merkst du, ihr Herz war irgendwie schon am richtigen Ort gewesen, aber ihre Erfahrung hat sie nicht gezwungen. Und in diese Situation ist der Prophet gekommen und hat gesagt, hey, ist im Fall nicht so, wie ihr meint. Steht auf. Wir haben es gehört vorher. Stehen auf. Freude ist da, oder? Wie ist es gegangen? Aufstehen! Freude ist da! Genau, das war eben auch die Botschaft vom Haggai. Aufstehen! Freude ist da! Lass uns weitermachen dort, wo wir aufgehört haben. Und ich möchte jetzt zwei Linien zeichnen. Das ist die erste Linie. Und das ist die Agenda von Gott. Und die Agenda von Gott war, geht zurück und baue den Tempel. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass du für dich eine Parallele schlagen kannst. Was heisst das für dein Leben? Und da vielleicht eine kleine Klammer. Im Alten Testament hast du die ganz grossen Geschichten, wie zum Beispiel Noah, baue eine Arche. Mose, befreie das Volk. Haggai, schau, dass das Volk den Tempel baut. Das sind riesengroße Aufträge. Du kannst dir vorstellen, das ist so wie bei einem Baum ist das ein riesen Ast, ein grosser Ast. Fast ein bisschen grobmotorisch. Mach das, mach dieses, mach das. Halt dich an die Tora, peng. Und im Alten Testament hast du den Bauplan und aus dem Bauplan gibt es Prinzipien, die immer stimmen, bis heute. Und das Neue Testament ist ein bisschen anders. Dort gilt zwar immer noch der Auftrag, wie zum Beispiel Jesus, lieb Gott an erster Stelle und die Nächsten wie dich selber, dann erfüllst du alles. Also, er sagt immer noch, erfüllt das Gesetz, das hat sich nicht geändert, lebt moralisch rein, er tut sogar noch übertreffen. Er sagt ja, früher hat es geheissen, ja, wenn du jemanden umbringst, hast du ihn umgebracht. Und Jesus sagt, nein, schon wenn du schlecht über die Person denkst, hast du die Person umgebracht. Also, Jesus verschärft das Gesetz. Aber wir müssen immer noch das Gesetz halten. Was anders geworden ist, wir haben noch den Heiligen Geist. Es ist eine persönliche Führung dazugekommen. Und das bedeutet, dass wir im Alten Testament haben wir eben den grossen Auftrag, Josua, nimm das Land ein. Und auch dort, wenn man genau liest, ist auch immer der Beziehungsaspekt noch drin gewesen, wie zum Beispiel da, was heisst, der Geist Gottes hat die Männer erweckt. Also sie haben auch eine Beziehung zu Gott. Aber heute ist es noch ganz anders, weil jetzt im Neuen Bund ist das Gesetz in dein Herz gelegt und der Heilige Geist wohnt in dir. Das heisst, du hast einen grossen Auftrag, aber du hast auch eine individuelle Führung und Leitung im Heiligen Geist. Und darum, wenn du das jetzt runterbrichst, kann es nicht einfach sein, ja gut, ihr Auftrag war, bauen den Tempel, mein Auftrag war, machen zu Jünger, mache ich das ja oder nein? Weil da musst du jetzt anfangen zu differenzieren. Was will der Heilige Geist wirklich jetzt in deinem Leben? Was ist jetzt auf seiner Agenda? Und das ist das Ziel, dass du das hörst. Was ist dein nächster Schritt? Und darum ist das Alte Testament eine super Vorlage und eine super Prinzipienanleitung, sozusagen wie ein Bilderbuch. Aber im Neuen Testament, in der Zeit, die wir lesen, ist wichtig, dass du den Heiligen Geist mit einbeziehst, jetzt auf deine konkrete Situation. Also zurück zum Volk Israel. Sie haben den Tempel wollen bauen, sie haben angefangen. Und nachher ist etwas passiert, nachher ist ihr Weg, nachher haben sie die Schiene verloren und sind da unten weitergefahren. Oder? Sind sie da unten weitergefahren. Und dann haben sie gesagt, alles zu seiner Zeit. Sie haben gesagt, ja, das ist schon gut mit dem Tempel, das sehe ich auch so, ist wichtig. Aber alles in seiner Zeit, jetzt geht es leider nicht, weil wir müssen jetzt endlich mal unsere Häuser bauen für unsere Familie, wir müssen uns um unsere eigene Sicherheit kümmern, etc., etc. Wir haben verschiedene Sachen, die wir jetzt endlich mal lösen müssen. Aber wenn wir das dann gemacht haben, dann kannst du sicher sein, Gott, dann werden wir uns wieder deinem Haus zuwenden und werden den Auftrag wieder annehmen. Kannst du Parallelen schlagen zu deinem eigenen Leben? Oder halt, wenn es bei dir nicht gelingt, zu jemandem, den du kennst? Das ist das Reden Gottes. Weil es wiederholt sich immer. Das ist eben das göttliche Prinzip, das sich immer und immer wiederholt. Da ist die eigene Agenda und da ist Gottes Agenda. Und wenn wir in der eigenen Agenda laufen, dann sind wir eine Art lebendig begraben. Du spürst zwar das Leben, du weißt, oh, okay, unser Gott gibt es und selber und drum und dran, aber du hast die Auswirkung nicht und du fühlst dich irgendwie zurückgebunden. Wenn du in Gottes Agenda läufst, dann sieht es anders aus. Schwierigkeiten kommen genau gleich, aber du hast halt ein ganz anderes Herz, weil du Prioritäten und deinen Fokus und deine Kraft aufs Richtige gerichtet hast. Gottes Segen ist immer an eine Agenda geknüpft. Ist dir schon aufgefallen? Also Gott will dich segnen, Gott will uns alle segnen, aber Gottes Segen ist immer an einen Auftrag geknüpft. Wem ist das bewusst gewesen? Das ist eigentlich eine krasse Sache. Weil wir denken, ja, Gott ist so ein liebender Gott, der segnet uns doch einfach. Ja, ein Grundsegen ist da, so oder so, wenn du Gott ehrst. Aber die wirklich krassen Segen, die kommst du erst über, wenn du in seinem Auftrag läufst. Es gibt in der Bibel mehrere Jeshuas. Und ein Jeshua heisst, oder Jeshua heisst unter anderem eben auch Josua. Und ein Jeshua ist der Josua, der Nachfolger von Mose. Und der Nachfolger von Mose, der hat den Auftrag gehabt, das Land einzunehmen. Magst du dich erinnern? Und Gott hat ihm aber zu dem Auftrag noch ein paar Tipps gegeben. Und er hat gesagt, schau, du wirst in allem erfolgreich sein, du wirst jede Schlacht gewinnen. Er hat es nicht so gesagt, aber er hat gesagt, ich will dir jeden Quadratzentimeter geben, wo du deinen Fuß drauf gibst. Das willst doch du auch in deinem Leben. Alles, was du machst, einfach ein Volltreffer, ein Segen, ein Gelingen. Und ich sage, aber wichtig ist, dass du bei mir bist. Dass du Tag und Nacht über mich nachdenkst, über das Gesetz nachdenkst. Also der Beziehungsaspekt ist auch wichtig gewesen. Aber der Josua hat den Segen wann gehabt? Wann hat er den Segen gehabt? Wenn er marschiert ist, oder? Weil nur wenn er gelaufen ist, hat er ja das neue Land einnehmen. Wenn er Stillstand gemacht hat oder Rückzug gemacht hat, wieder nach Ägypten oder selbst oder dieses, oder vielleicht wieder in die Wüste gehen oder über den Jordan zurück, dann wäre der Segen weg gewesen. Ah, einverstanden? Und das ist mega wichtig. Gottes Segen ist auch in deinem Leben an einen Auftrag geknüpft. Himmel wird kommen, der Himmel wird kommen, wir werden uns ausruhen, Leute. Aber hier auf Erde herrschen andere Prinzipien. Und Gottes Segen an Josua ist daran geknüpft, dass er den Auftrag, das Land einnehmen, umsetzt. Der zweite Jeshua ist Jesus Christus, den wir anschauen wollen. Und er hat seinen Jüngern eine absolut gewaltige Verheißung gegeben. Für mich total zu vergleichen mit dem Josua. Er hat gesagt, ich bin mit euch bis ans Ende dieser Welt. Mir ist alle Kraft gegeben im Himmel und auf Erden und ich teile sie mit euch. Bis ans Ende dieser Welt. Und was war der Auftrag gewesen? Gehen hier und machen zu Jünger. Also wenn du möchtest erleben, dass Jesus mit dir ist, bis ans Ende dieser Welt, wenn du möchtest erleben, dass seine Kraft mit dir ist, was wir ja alle wollen, darum sind wir ja auch da, dann ist es geknüpft an Auftrag, machen zu Jünger. Siehst du den Punkt? Gottes Segen ist immer an einen Auftrag geknüpft. Und dort ist der Power. Und manchmal werden Prioritäten vertauscht und wir wollen eben sagen, vom täfelten Häuschen ein schönes Häuschen haben, einen guten Job haben, einen lässigen Ehepartner, weiss ich was alles. Ein Leben, das funktioniert. Und man rennt dem Segen nach, man rennt den Segnungen an von Gott, die so nicht werden kommen, in dem Mass, wie sie Gott dir versprochen hat, wenn du dich um seine Sachen kümmerst. Wenn du dich um sein Reich kümmerst, kümmert er dich sich um dein Reich, ja, oder, ja, um dein, ist dann eben nicht mehr dein Reich. Meine Frage ist jetzt, zurück zum Volk in Israel, wo sich zermürben lassen haben. Was war denn ihr Fehler gewesen, oder was hätten sie anders machen müssen, nachdem die Enttäuschung und die Zermürbungstaktik reingekommen ist? Was hätten sie anders machen müssen? Und das möchte ich kurz in die Runde hineingeben, dass wir das Zweite, das Dritte darüber reden. Sie haben angefangen, den Tempel zu bauen. Sie sind entmutigt worden. Sie sind enttäuscht worden. Sie sind noch mehr entmutigt worden, noch mehr enttäuscht worden. Was wäre der Weg raus gewesen? Und was kannst du machen, wenn dir das passiert? Oder vielleicht, was sagt Jesus dazu?
Also sie haben einfach ihre Vorstellungen sind nachgegangen, wie Gott wirken sollte. Oder wie Gott ist. Und dann haben sie gefunden, wenn da die Tür zugeht, dann hat das wahrscheinlich Gott gemacht und dann gehen wir dort durch. Statt dass sie gesagt haben, aber er hat doch genau den Auftrag gegeben und der geht auch, wenn es Hindernis gibt.
Also ich finde, sie haben auch vergessen, wer der Auftraggeber ist. Sie haben sich täuschen, dass eigentlich ihre eigenen Prioritäten prioritär sind und nicht, was Gott ihnen... Weil der König hat ja den Auftrag gegeben. Der Herrscher hat ihnen den Auftrag gegeben und er hat sie bekommen von Gott und sie haben das nicht einmal mehr respektiert oder vergessen.
Mir ist einfach auch der David gekommen, der in so Situationen immer nachgefragt hat. Wenn er Gegenwehr hatte, ist er ganz viel wieder zu Gott angerannt und hat gesagt, ja, also heisst jetzt das, dass ich nicht gehen soll. Und dann hat Gott wieder gesagt, mal, gang. Und das haben sie offensichtlich nicht gemacht, sondern halt ihre Schlüsse gezogen.
Ich habe mich gefragt, ob sie sich vergessen haben, zusammenzukommen und weiterhin zu opfern und die Gemeinschaft zu feiern, weil dann hätten sie ja einen Gewinn gehabt davon, weil sie ja weiter hätten können Gott opfern können. Ich weiss es nicht, ob man es daraus gehört, aber dann hätten alle eine riesige Bereicherung daraus gehabt.
Also in unserer Runde geht es in die Richtung rein. Also wo man anhört, ist noch recht entscheidend. Oder? Also wenn du natürlich nur auf die Leute hörst, die dich entmutigen, dann hast du fast keine Chance. Also du musst mal bewusst weglassen. Sie hätten bewusst mal müssen weglassen. Mal das Ohr zumachen. Und wirklich, es hat sicher noch andere Leute herum gehabt, die etwas anderes auch gedacht haben. Und vielleicht haben sie wirklich auf die zu wenig gehört.
Ich glaube, Anita, du hast gesagt, sie sollen zusammenkommen, oder? Und ich habe gedacht, wir haben gesprochen, die hätten können fasten zusammen und dann beten zusammen und auf Gottes Stimme hören.
Danke vielmals für die wirklich extrem wertvollen Hinweise. Also, sie haben den Auftraggeber vergessen, habe ich gehört. ganz spannend. Jemand hat gedacht, ja, vielleicht sind sie aus der Gemeinschaft rausgefallen, sie sollen weiter einfach den Opferdienst aufrechterhalten, dann hat es automatisch bauen. Finde ich ein mega starker Gedanke. Gott dienen jeden Tag, oder? In dem Sinn. Und hat jetzt Gemeinschaft gehabt. Und noch einige andere mega coole Inputs. Danke vielmals für das. Ich habe mir nachher gedacht, okay, es ist manchmal ein Problem mit den ganz grossen Aufträgen. Es ist ein riesen Auftrag, bau den Tempel und du hast so viel Widerstand. Da habe ich mir überlegt, ja, wie baust du denn eigentlich einen Tempel? Jetzt mal rein technisch. Wie baut man einen Tempel? Ein Stein auf den anderen, oder? Ja, einen Plan machen, sagt natürlich unser Wissenschaftler, ist klar, aber ja, stimmt. Bewilligung einholen, Grundwassersituation checken und dann... Genau, aber schlussendlich baust du den Tempel, wenn du mal dran bist, machst du einen Stein um den anderen, stimmt's? Und dann haben wir Jesus einfach das Wort gegeben, schau, es steht in Matthäus 6,33. Hat er gesagt, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, weil der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine Plage. Also Jesus hat gesagt, schau, jeder Tag hat seine Last. Das ist uns bekannt, das ist so. Das hat auch Jesus nicht aufgehoben. Aber das Problem ist dann, wenn du anfängst, nicht nur Tagessorgen zu sehen, sondern die Sorgen von morgen, übermorgen, übermorgen, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, das ganze Leben, dann ist es einfach zu viel. Und der Tipp von ihm kommt eben gerade anschliessend an das berühmte Wort, und er hat gesagt, er trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ich glaube, es gibt ein Problem mit den grossen, grossen, grossen Zielen und Plänen in unserem Leben. Nämlich das, dass wenn du ein grosses Ziel hast, zum Beispiel bau einen Tempel. Ja, auf was schaust du denn? Auf das Resultat. Du willst endlich den Tempel sehen. Vielleicht hast du irgendeinen Goliath in deinem Leben, den musst du besiegen. Vielleicht stehst du vor einer Prüfung, die du machen sollst. Vielleicht hast du aber auch gesagt, ich möchte jünger machen. Ich möchte wirklich mein Leben in den Dienst von Jesus Christus stellen und ich möchte sehen, wie eine Jüngerfamilie entsteht. Ich stelle mich zu dem zur Verfügung. Aber das ist ein grosses Ziel. Ein Jünger fällt dir nicht vor die Füße. Amen. Also, wenn ich jetzt hier in unsere Bilanz hineinschaue, dort, wo es funktioniert, dort, wo Menschen in der Jüngerschaft erfolgreich sind, also die haben viele, viele Anläufe und Misserfolg gehabt. Und also, ich schaue in mein eigenes Leben. Da sind mehr Tränen geflossen, als ich gejubelt habe. Bis zum heutigen Tag. Aber sie sich Gott sei Dank am Wenden. Und das ist das Problem mit den grossen Plänen. Und da möchte ich dir ans Herz legen, ein Tempel wird bauen, ein Stein um den anderen. Und wenn sie entmutigt worden sind, weil sie das Fundament gesehen haben, und das ist so minzig und so mickrig klein, und sie denken, okay, das ist das, was ich machen kann. Und Gott hat sie nicht gemessen an der Grösse des Tempels, sondern er hat sie gemessen am Auftrag. Und das ist auch für dich ganz wichtig, wenn du in der Gefahr stehst, neu mit aufzugeben. Er misst dich nicht, ob du heute oder morgen das Ziel erreicht hast. Ich sage das auch in der Seelsorge immer wieder Leute, die grosse Sachen, grosse Goliaths bekämpfen müssen. Wenn sie meinen, es müsse jetzt gerade erledigt sein, morgen oder übermorgen oder in einer Woche, dann werden sie garantiert aufgeben und sie werden noch schlimmer dran sein als vorher. Wenn sie aber wissen, an jedem Tag hat seine eigene Herausforderung und mein einziger Auftrag ist heute am Abend das Well-Done zu hören vom Vater, dass ich ins Bett gehe und sage, oh, oder höre Vater, oh, vom Vater, du hast es gut gemacht, mein Sohn. Dann kommst du ans Ziel. Stell dir vor, das Volk Israel hätte so den Tempel bauen. Sie hätten jeden Tag für sich selber genommen. Egal wie garstig die Herausforderungen gewesen sind, sie hätten jeden Tag für sich selber genommen und jeden Abend wären sie ins Bett gesunken und sie hätten gehört vom Vater im Himmel, das haben sie gut gemacht, die haben die Steine schön platziert. Heute haben sie 50, morgen haben sie 150 und vielleicht übermorgen haben sie 500 Steine platziert und dann am vierten Tag haben sie vielleicht nur 12 geschafft. Aber sie haben es gut gemacht. Was denkst du, wäre das Resultat, wäre der Tempel entstanden? Auf jeden Fall, oder? Aber weil das Ziel zu gross war, haben sie sich entmutigen lassen. Und das ist eben auch so ein Prinzip, das uns von der Agenda von Gott abbringen kann. Und Jesus hat das so zusammengefasst und das ist von der Zeit her überhaupt sowieso jetzt schon mal die Schlussfolgerung. Vielleicht gehen wir das nächste Mal nochmal in das hinein. es gibt eine Gottesagenda. Das wäre die. Und es gibt deine eigene Agenda. Und der Unterschied ist, wenn du die eigene Agenda fährst, dann kannst du das gut begründen und du wirst sagen, alles zu seiner Zeit. Weißt du, ich komme schon. Es kommt schon. Oder? Wenn du aber Gottes Agenda fährst, dann sagst du, alles zu seiner Zeit. Siehst du den Unterschied? Alles zu Gottes Zeit oder alles zu seiner Zeit? Und das ist der ganz grosse Unterschied. Und Gott möchte, dass du alles zu seiner Zeit machst. Weil wenn du in seiner Agenda laufst, und das ist unabhängig vom Resultat, sondern es geht darum, dass du erkennst, was Gott von dem Tag, heute von dir, was sind seine aktuellen Ziele jetzt in deinem Leben. Und du dich diesen Zielen stellst und jeden Tag die kleinen Schritte machst, wirst du am Abend glücklich ins Bett gehen. Und eben, wie isst man einen grossen Elefant auf? Ja, man tut ihn schieben. Also außer Vegetarier, die nehmen den Marzipan-Elefant. Aber den kannst du ja ein bisschen verschlucken. Aber es ist wirklich so, wenn du das grosse Ziel vor Augen hast, dann nachher kann das die einen motivieren. Es hat aber gleichzeitig auch Gefahr, dass du, wenn du es nicht erreichst, abtauchst und in deine Agenda gehst. Und zwar wie das Volk mit dem Ziel schon noch übereinstimmst, aber bist nicht mehr dabei. Und jetzt, das ist eigentlich die Botschaft für heute. Gott möchte, dass du und ich und wir alle sicher sind, dass wir in seiner Zeitachse unterwegs sind. Was es genau bedeutet, das wäre der zweite Teil der Predigt, was es bedeuten kann. Weil das ist dann eben das Individuelle, wie der Heilige Geist führt. Individuell. Das können wir heute nicht mehr anschauen, aber der Heilige Geist möchte es dir offenbaren. Und dann ist es ganz wichtig, dass du Ja sagst zu seiner Zeitachse. Egal wie gross das Ziel ist, das du jetzt vor Augen hast, du wirst es erreichen, wenn du heute das machen kannst, was der Herr heute von dir möchte. Und vielleicht noch das als kleiner Hinweis. Es gibt das Wort alle Zeit in der Bibel. Und das könnt ihr vielleicht mal googlen. Also das ist weit über 100 Mal. Alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit. Und es gibt also ein paar Aufträge, was wir alle Zeit machen sollen. Und das ist ein kleiner Hinweis. Loben zum Beispiel, ja. Dankbar sein, etc. Es gibt ganz, ganz viel alle Zeit. Und das sind so Sachen, die immer dran sind. Und es ist immer dran, von innen nach außen bauen. Und ich möchte eigentlich sehr gerne jetzt hier landen und beten für dich, für mich, für uns alle, dass du dir Gedanken machst, wenn das jetzt für dich ein grosses Fragezeichen ist, ja, was will jetzt Gott von mir? Nicht so schlimm, für das sind wir ja da. Redet miteinander, tauscht aus, erzähl, wo du stehst, was hast du verstanden, was will Gott von deinem Leben im Grossen, was ist eigentlich der Tempelbau und was ist der nächste Stein, den du drauf legst. Und dann entscheiden, das machen wir jetzt. Und du wirst sehen, in 3 Wochen stehst du völlig an einem anderen Ort, als du heute stehst. Weil Gottes Geist wird dich ins Wachstum hineinführen. Halleluja. Ja, das ist meine kleine Botschaft dazu. Die Zeit ist mir ein bisschen gekumpelt. Dafür haben wir es schön können worshipen. Aber ich weiss, der Heilige Geist wird das nehmen und er wird das in deinem Herz bewegen, wenn du das zulässt. Und es wird zu wirklichen Action Steps führen in deinem Leben. Gott ist immer der Gott der Aktion. Es führt immer in die Aktion hinein, wenn Gott redet. Vater, ich danke dir, dass du eine Agenda hast, dass du sogar vorbereitete Werke hast, Sachen, die ganz rein gehen. Aber selbst vorbereitete Werke, die erkämpft werden müssen, die gibt es auch, wo wir einfach einen langen Atem haben müssen. Ich danke dir von Herzen. Und ich bitte dich, dass du jeder einzelnen Person einfach auch zeigst, welches der nächste Stein ist, den sie in die Hand nehmen sollen. Bitte ich, dass du redest, Heilig Geist, dass du da Mut und Kraft gibst, das grosse Bild nicht aus den Augen verlieren, aber das kleine Bild, jeden Tag, trage zuerst nach dem Reich Gottes vor Augen haben. Heilig Geist, ich bitte dich, dass du das tust, führst und dass du uns in deine Gegenwart hineinziehst, jetzig, und dass du uns das nächste kleine Gebet wirst hören, Herr. Und ich danke, dass die vielen, vielen kleinen Steine werden den Tempel geben. Ich lobe und preise dich. Und segne dich im Namen Jesus mit seiner, ja, mit offenen Ohren, dass du seine Stimme hörst und seinen Willen wirst tun. heute, morgen, übermorgen und jeden Tag. Amen.